kann es gar nicht oft genug wiederholen, auch alle, die hier zuhören. Es ist so, so wichtig. Business muss ein Verständnis für IT haben und IT muss ein Verständnis für das Business haben, für diese Probleme, die sie eigentlich versuchen zu lösen. Wir haben das in den vergangenen Jahren so oft gesehen, dass es dadurch schiefgelaufen ist, weil man dieses Verständnis nicht hatte, weil IT von Business erwartet, dass sie ihre Anforderungen super genau runterschreiben können. Und Business kann das nicht, weil Business hat dieses Verständnis gar nicht. Und da würde ich gerne, ich sag mal, die Aufmerksamkeit oder die Transparenz dafür schaffen, weil ich dann der Überzeugung bin, dass man wirklich in diesen Versicherungskonzernen sehr, sehr Großes bewirken kann.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute sprechen wir mit Tanja Amling von Realytics bzw. von Munich Re. Munich Re ist einer der größten Rückversicherer der Welt, also eine Versicherung für Versicherung. Und Realytics Zero ist eines ihrer digitalen Kernprodukte. Es ist ein Tool, das sogenannten Underwritern, also den ExpertInnen, die ihre Risiken bewerten und Versicherungstarife kalkulieren, ermöglicht, komplexe Tarife datengetrieben, skalierbar und teilweise automatisiert zu erstellen. Versicherungen stehen ja heute vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen digitale Produkte entwickeln, die echten Mehrwert liefern, datengetrieben sind und gleichzeitig aber komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen. Tanja zeigt uns, wie man in diesem Umfeld Innovation und Kundenfokus verbindet. Viel Spaß dabei, los geht's. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Du verantwortest bei Realytics, das ist Teil der Munich Re, die digitale Transformation und Produktinnovation und hast da den Fokus auf Datenplattform und InsurTech-Lösung, wie man so schön neudeutsch sagt. Erklär uns doch einmal, wie bist du zu Realytics bzw. zur Munich Re gekommen? In die Welt der digitalen Versicherungsprodukte und dann musst du, glaube ich, den Laien und Außenstehenden, was, glaube ich, die meisten von uns und den Zuhörenden in dem Fall sein werden, erklären, was Realytics ist. Wir haben mal den Vergleich aufgemacht, es könnte das Shopify für Versicherer sein, da wirst du mich gleich berichtigen. Aber was macht Realytics, das musst du uns dann einmal erklären und dann gehen wir da ein bisschen in die Tiefe, warum das so erfolgreich ist und wie ihr das auch weiter erfolgreich managt.
Ja, hallo erstmal zusammen. Freut mich, dass ich da bin. Genau, starte ich gleich mal rein. Wie bin ich zu Münchner Rück und zu Realytics gekommen? Also im Endeffekt zu Münchner Rück rein aus Zufall. Aber ich sage es mal so, ich bin trotzdem im Underwriting groß geworden. Was ist jetzt eigentlich erstmal dieses Underwriting, was wir in der Versicherung eigentlich tagtäglich tun? Ist im Endeffekt Risiken prüfen und Preise festlegen. Also wir stellen uns jetzt jemand vor, der will eine Versicherung abschließen. Und der Underwriter wird sich jetzt erstmal anschauen, was ist das für ein Risiko? Also soll zum Beispiel ein Haus versichert werden, ein Auto? Und dann entscheidet man, kann man das überhaupt versichern? Und wenn ja, zu welchem Preis? Also das ist sozusagen erstmal das Underwriting an sich. Da bin ich aufgewachsen. Und ja, wie ist das so, das Leben? Sehr viel Papier, Fax, Excel. Und damals war das wirklich so, dass ganz viele Anfragen zu uns kamen von Kunden, die Versicherungen abschließen wollten, die wir einfach gar nicht bearbeiten konnten, weil unsere Prozesse viel zu manuell und ineffizient waren. Und das bedeutet, in vielen Fällen musste ein Kunde Tage oder sogar Wochen warten, bis wir endlich mal ihm eine Entscheidung geben konnten, ob wir ihm eine Versicherung anbieten können. Und das war eigentlich so der Moment damals, wo ich da super gefangen war in diesen ganzen administrativen Aufgaben, wo ich mir gedacht habe, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Es muss auch irgendwie anders laufen können. Wir brauchen irgendwie digitale Prozesse. Und das war eigentlich, dass ich da zufällig dann in diese Digitalisierungsschiene gerutscht bin und wir damals eben mit einem super kleinen Team wirklich sehr innovativ, überhaupt nicht konzernmäßig, uns überlegt haben, wie können wir so eine digitale Plattform aufbauen, die genau diesen Prozess digitalisieren kann. Und vermutlich könnte ich da jetzt mal drauf eingehen, was überhaupt Realytics jetzt ist und was wir da
genau
machen.
Genau, und bevor du das tust, ich glaube, weil du sagst Kunden, die Munich Re ist ja ein Rückversicherer. Ja, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, genau. Eure Kunden sind ja im Prinzip die Erstversicherer größtenteils, richtig?
Ja, genau, sehr gut. Also Rückversicherung ist ja immer so eine große Wolke. Was ist das eigentlich? Also wir versichern Versicherungen, aber... Genau, also im Endeffekt Versicherung von Versicherungen. Und wenn dann Versicherungsanfragen kommen, dann sind das schon im Endeffekt halt ganz große Risiken. Also Ölplattformen, ganz große Betriebe, die sich gegen Feuer oder anderes versichern wollen. Richtig.
Dann darfst du jetzt gerne einmal schon in die Tiefe gehen, was Realytics ist und was es da, wie da das Underwriting so funktioniert, wie ihr das revolutioniert und digitalisiert habt, das Thema.
Okay. Also du hast ja schon diesen Vergleich angesprochen, Shopify. Und ich versuch's mal, ich will nicht sagen, wir sind das absolute Shopify, aber ich sag's mal so, ich finde, es ist schön, Visionen zu haben und es ist gerne meine Vision, wie ich es vergleichen möchte. Also im Endeffekt, was haben wir gemacht? Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und ich möchte ein Produkt verkaufen, dann kann ich ja Shopify nutzen, um mir sehr schnell eine Website zusammenzuklicken für meinen Einkaufsprozess. Also ich habe einen Warenkorb, eine Kasse, das ist alles vordefiniert. Schnell zusammenklicken, bausteinmäßig. Cool. Und das wollen wir für Versicherungen auch schaffen. Also das heißt, wir haben ja schon gesagt, wir sind auf der Rückversicherungsseite. Also wir wollen Versicherungsunternehmen ermöglichen, dass sie so einen Baukasten haben, wo verschiedene Bausteine drinnen liegen. Also Bausteine sind dann Preise, Regeln, Dokumente, bestimmte Guidelines, an die man sich halten muss. Und mit diesen verschiedenen Bausteinen klickt man sich dann auch Versicherungen zusammen. Und diese Versicherung kann man dann quasi auch verkaufen und über Schnittstellen mit APIs an verschiedene Vertriebskanäle verkaufen. Klingt jetzt alles super kompliziert, aber wenn wir nochmal in die Welt zurückgehen, also ich bin jetzt irgendwie eine Person, ich möchte eigentlich einfach nur eine Versicherung kaufen. Stellen wir uns das nochmal vor, wie ist das heute im Daily Doing? Wenn ich jetzt als Tanja Privatperson eine Autoversicherung abschließen will, dann ist das ja super easy. Ich gehe auf Check24 oder ich gehe auf die Webseite von einem Versicherungsunternehmen und kriege innerhalb von Minuten einen Preis ausgespuckt und kann da auf Abschließen klicken. Total cool. Ist aber für ganz viele andere Versicherungen noch nicht der Fall. Also probieren wir das Ganze mal für eine Berufshaftpflichtversicherung oder für eine private Krankenversicherung, dann funktioniert das ganz oft nicht, sondern dann wird man irgendwie verwiesen mit dem Satz, ja, ein Vermittler wird sich bei Ihnen melden, bitte warten Sie doch maximal 2 Wochen. So, und für diesen ganzen Bereich, also um den kümmern wir uns quasi, also da überall, wo wir diese Dunkelverarbeitungsschritte noch nicht haben, wo diese Prozesse eben sehr, sehr manuell sind. Und das wollen wir hinkriegen. Also wir wollen es schaffen, dass im Endeffekt auch der Endkunde überall online für jede Versicherungsart das online abschließen kann, in Realtime Preis bekommt und später seine Versicherung abschließen kann. Und der Versicherer in dem Fall muss in der Lage sein, diese Versicherungsprodukte eben digital vertreiben zu können, schnell auf den Markt zu bringen und vor allem einmal auf den Markt gebracht, sehr schnell adaptieren zu können. Genau, da haben wir auch so verschiedene Themen, die einfach gerade uns wahnsinnig umtreiben in der Versicherungsbranche. Also diese Kundenzentriertheit, wie sich die Welt wandelt mit Technologien. Und die Versicherer sind einfach in diesem großen Problem, das sind alles Legacy-Systeme. Da kann man nicht einfach schnell irgendwie cool neue Produkte bauen. Das funktioniert einfach nicht. Sondern die Versicherer arbeiten heute ganz viel mit Excel, mit Papier.
Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch schon eine sehr traditionsreiche Branche. Und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eine digitale Transformation, das Redesign des Organisationssystems, dass das auch eine große Herausforderung ist. Vielleicht kannst du noch einmal darauf eingehen, wie Realytics, wie das in der Organisation positioniert ist. Das ist ja, wie ich es richtig verstanden habe, ein Corporate Startup, so in dem Sinne, Corporate Venture.
Ja, genau.
Das heißt, es ist ja spannend, auch für andere große Unternehmen und für digitale Menschen in großen Unternehmen. Ja, wie bekomme ich das denn hin? Ihr habt es ja auch dann wirklich geschafft, sehr, sehr schnell zu sein, schnell zu iterieren, schnell das Produkt zu bauen, ohne große Schleifen durch 1000 Komitees. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr quasi das Unternehmen Realytics aufgebaut habt, wie ihr es geschafft habt, da wirklich auch so schnell und agil vorwärts zu kommen.
Ja, total gerne, weil ich finde es selber einfach so spannend, was wir da in den letzten Jahren geschaffen haben. Also man muss sich vorstellen, Münchner Rück ist ja wirklich ein Riesenkonzern. Und wir hatten das große Glück eigentlich, dass es damals so 2015, 2016 diesen riesen Digitalisierungshype gab. Und den auch in der Münchner Rück, will ich damit sagen. Das heißt, da war wirklich die Offenheit zu sagen, wir wollen neue Geschäftsmodelle uns anschauen. Und genau da ist Realytics in diese Zeit reingefallen, glücklicherweise. Das heißt, wir haben uns da wirklich als Corporate Startup in diesem Lab außerhalb der Konzernregeln mal monatelang eingesperrt und haben das aufgebaut, so eine Plattform. Man muss auch dazu sagen, wir waren am Anfang, hatten wir halt irgendwie einen ITler bekommen, der hat uns einen Prototypen gebaut und dann wurde das präsentiert und ja, anhand von den Prototypen wurde dann gleich mal gesagt, ja, das ist super valide und wir können das jetzt mit den ersten Kunden ausprobieren. Das heißt, damals war da wirklich eine Offenheit da, das agil zu entwickeln. Also, dass man nicht erst ein riesen Wasserfallprojekt geplant hat, sondern wir sind wirklich in super kleinen Steps vorangegangen. Wir hatten Prototypen, den haben wir mehreren Kunden vorgestellt, kam total gut an. Das heißt, wir haben nochmal die Bestätigung bekommen, auch von unseren Managern, wir dürfen nochmal weitermachen, haben das dann weiterentwickelt, haben wahnsinnig viel gelernt und haben unser Team im Endeffekt von damals dann 3 Leuten auf heute 40 Leute hochgezogen. Und sind da im Endeffekt heute immer noch 100% in der Münchner Rück. Wir sind kein Spin-off oder sonst irgendwas, sondern wir sind wirklich komplett drin. Aber in dem Sinne, wir sind wie ein Startup. Also wir müssen immer wieder auch Finanzierungsrunden sozusagen innerhalb vom Konzern machen, uns immer wieder beweisen, immer wieder zeigen, wie schaut unser Business Case für die nächsten Jahre aus, wie wollen wir wachsen, was wollen wir tun. Und für uns ist es eben besonders wichtig, eben sehr lean zu sein, was du vorhin gesagt hast. Also wir hätten es niemals geschafft, wenn wir das jetzt irgendwie am Anfang und falsche Prioritäten gesetzt hatten. Wir hatten echt immer super limited budget, mussten schauen, wie wir das mit einem kleinen Team hinkriegen und haben da aus meiner Sicht echt eine super skalierfähige, state-of-the-art Underwriting-Plattform geschaffen.
Jetzt weiß ich ja zufällig, weil wir vor einigen Jahren mal auch mal zusammenarbeiten durften an dem ganzen Thema, dass ihr am Anfang, das hast du schon gesagt, ein Developer und dann eher mal so einen Prototypen schnell gebaut und eher geguckt, dass es, dass die Usability stimmt, ja, und die Wireframes ordentlich sind, aber da war jetzt kein großes UX-Team am Werk, das gesagt hat, wir machen da jetzt noch Realytics soll eine hochwertige User Experience haben. Ihr seid dann organisch gewachsen. Wie hat sich denn das Thema User Experience bei euch entwickelt? Ich weiß, es ist viel wichtiger geworden. Das finde ich eben spannend in einem B2B-Kontext, weil ich da immer noch in vielen Unterhaltungen spüre, dass UX nicht die Wertigkeit im B2B teilweise zugesprochen bekommt, wie ich zumindest und wie wir es für richtig halten. Deswegen würde mich da mal deine Perspektive interessieren auf UX im Kontext B2B und wie ihr das gelöst und gebaut habt.
Ja, ich finde das total spannend, weil am Anfang priorisiert man ja, wie gesagt, einfach sehr stark. Und du hast gesagt, B2B, im B2B-Bereich, wir sprechen Versicherer an, beziehungsweise Leute, die in Versicherungsunternehmen arbeiten, die eben diese Risikoprüfung durchführen. Die sind wir haben da eine sehr dankenswerte Zielgruppe aus meiner Sicht, die keine hohen Erwartungen hat an Design und Usability. Und man muss ja auch dazu sagen, ich verantworte jetzt den Produktbereich bei Realytics Zero, aber ich hatte ja auch keinen Hintergrund in dem Fall. Also ich komme aus der Versicherung, ich kenne die Versicherungswelt. Ich hatte keine Ahnung, wie man eigentlich gute, tolle Produkte baut, sondern das war alles Learning by Doing. Das ist unser ganzes Team hat das quasi so gelernt. Und am Anfang waren wir das wegen reiner Funktion. Also das, was wir mal vorgestellt haben, wir wollten neue Kunden, wir mussten uns unbedingt validieren, wir wussten nicht, ob wir überhaupt noch mal ein Jahr weiterleben dürfen. Also für uns war das Wichtigste, wir können die Funktionalitäten in der Plattform abbilden und damit neue Kunden erreichen. Jetzt, irgendwann kommt man ja auf so einen Stand, am Anfang sehr, sehr schnell wachsen, sehr schnell die Plattform eben bauen. Wir sind dann an so eine Stelle gekommen, das war letztes Jahr ungefähr, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt, feature complete auf einer sehr MVP-Basis. Das heißt, man könnte noch deutlich mehr machen, aber wir sind jetzt mal in der Phase, dass wir sagen, wir können sehr breites Kundenspektrum damit ansprechen und die sind mehr oder weniger zufrieden. Die jetzt den Podcast anhören, die werden wahrscheinlich sagen, so, spinnt die, dass sie sowas sagt. Aber von dieser generischen Brille eben zu sehen. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir jetzt eigentlich weiter skalieren? Also für uns war klar, die Plattform muss langfristig skalierbar sein. Und wir haben einfach gemerkt letztes Jahr, dass unser Onboarding-Prozess und der Customer Success Manager bei uns im Team einfach viel zu viele Touchpoints mit dem Kunden hat. Also das Onboarding und die Implementierung von Versicherungsprodukten ist viel zu unverständlich. Also unsere Plattform hat ganz, ganz viele sozusagen Usability Breaks. Und das wollten wir unbedingt verbessern, weil wir gesehen haben, nur dann können wir wirklich langfristig skalierbar sein. Weil wir müssen ja dahin kommen, dass ein Customer Success Manager nicht nur 5 Kunden betreuen kann, sondern halt 50. Und das schaffen wir aus unserer Sicht nur, wenn wir sozusagen so No-Touch-Consulting haben. Also wir wollen dahin kommen, dass ein Kunde die Plattform komplett intuitiv verstehen kann, sie nutzen kann. ohne dass er irgendwie Hilfe von uns braucht. Das ist unser langfristiges Ziel. Und dafür müssen wir UX jetzt auch mehr in den Vordergrund stellen. Aber natürlich kein Vergleich zu B2C. Ich bin ganz ehrlich. Also wenn ich immer noch priorisieren muss und wir haben neue Features, dann lege ich den Fokus da drauf.
Genau, und dann hattest du ja auch gesagt, deswegen war ja am Anfang der Aufwand so groß, die Leute onzuboarden. Es gab noch kein großes Onboarding oder man hat das Produkt noch nicht so ausgelegt, dass die Leute es irgendwie direkt verstehen oder dass Onboarding auch kontextuell stattfinden kann und nicht ein großes Onboarding am Anfang. Gerade am Anfang hattet ihr aber noch, man musste irgendwie einen Call ausmachen, glaube ich, kann ich mich noch erinnern, und dann wurde man da durchgeführt. Wie hat sich das geändert? Also welche, ihr habt dann auch Verbesserungen in Bezug auf das Onboarding gemacht und was war der Impact davon, ja?
Genau, also was wir geschaffen haben, ist, dass wir inzwischen deutlich mehr, ich sag mal, Onboarding-Material haben, also standardisiertes Onboarding-Material dazu gehört. Wir haben so eine Knowledge-Base eben, wo du als User draufgehen kannst, alles suchen kannst und wo eben erklärt wird, Schritt für Schritt, wie du bestimmte Funktionalitäten einbauen kannst. Ich sage zum Beispiel mal, wie du willst ja zum Beispiel Dokumente konfigurieren. Also wird quasi Schritt für Schritt erklärt für diesen Nutzer. Es kann so ein Produktmanager, Underwriter sein, wie er jetzt sein Dokument in Realytics konfiguriert. Wir haben auch Lernvideos dafür. Das wollen wir noch stärker ausbauen, weil wir der Überzeugung sind, Videos ist heute ja, wenn man sich Social Media anschaut, jeder konsumiert irgendwie Videos. Also da müssen wir stärker drauf gehen. Das merken wir total. Was wir jetzt in diesem Jahr ganz stark gemacht haben, sind solche Click-Guides. Also das heißt, dass du auf die Plattform gehst, gerade wenn du eben so eine Sandbox-Umgebung mal bekommst und du kannst quasi einfach nur so einem Click-Guide folgen, immer Schritt für Schritt, was du jetzt als nächstes tun musst. Da sind wir immer noch an der Analyse, ob wir wirklich diesen Impact erzeugen, den wir uns damit erwartet haben. Weil es total schwierig ist, haben wir gemerkt, das auf die richtige Zielgruppe ja anzupassen. Weil manche melden uns zurück, boah, viel zu easy, diese Click-Guides, und es nervt sie total. Und die anderen sind aber irgendwie immer noch überfordert. Also das heißt, wir müssen es immer noch weiter schaffen, auch das wieder zu differenzieren zwischen unterschiedlichen User-Profilen. Und da sind wir noch so ein bisschen am Struggeln. Was wir jetzt dieses Jahr auch gemacht haben, wir haben mal unsere komplette Customer Journey in dem Sinne standardisiert und runtergeschrieben. Und für jeden Schritt in der Customer Journey, also von Sales, Implementierung, bis ein Kunde wirklich live ist, wirklich standardisierte Prozesse zu erstellen, an die sich dann jeder hält. Und das ist für uns schon, andere würden sagen, das ist so Standard und absolut basic. Für uns war das nicht basic. Also wir hatten so ein kleines Team. Wir haben so gestruggelt mit allen Ecken und Enden. Für uns war das ein Riesenerfolg. Und wir arbeiten auch immer noch dran. Aber dass wir das mal so standardisiert hinbekommen. Und dadurch schaffen wir es eben auch, deutlich mehr Kunden durch diese ganzen Phasen eben zu bringen.
Der Punkt ist, vor allem, weil ihr auch diese ganzen Ambitionen habt, dann kommt immer noch das Wort, ja, aber es muss ja irgendwie compliant sein und da ist so viel Regulatorik und so weiter. Und ich hatte auch vor 3 Wochen hatte ich einen Call mit jemandem aus der Versicherungsbranche aus der Schweiz und der war im UX-Bereich oder UX-Lead und der meinte auch, ja, es ist einfach sehr, man hat so wenig Spielraum, da wirklich innovativ zu sein und nach vorne zu gehen. Also wie schafft man es da auch, auf der einen Seite motiviert zu bleiben, dass man oder das zu akzeptieren, dass es eben so viele Leitplanken gibt. Und auf der anderen Seite eben, ja, was würdest du vielleicht sagen, habt ihr da entwickelt, dass ihr da trotzdem euch weiterentwickeln könnt?
Ja, erstmal, also ich relate total mit dem Kollegen, mit dem du da gesprochen hast. Das ist wirklich, also wenn du mich fragen würdest, was ist eure größte Challenge in den letzten Jahren, dann würde ich sagen Compliance und Security, weil das einfach in der Versicherungsbranche verstehe ich auch total, das ist so, so wichtig, dass man das alles einhält und auch für den Münchner Rückkonzern. Also wir bekommen von ganz, ganz oben wirklich die Guidance, hey, Compliance und Security ist key. Alles andere muss depriorisiert werden, so ungefähr, wenn es hart auf hart kommt. Und für mich aus der Produktperspektive ist das sehr hart, weil ich wenig Business-Mehrwert und Nutzer-Mehrwert damit schaffe. Oft sind es wirklich Sachen, die wir da umsetzen müssen, die für mich persönlich jetzt erstmal natürlich nicht 100% schlüssig sind, aber ich weiß natürlich, dass sie für das große Ganze wichtig sind. Und ich sag's mal so, ich habe versucht, es zu akzeptieren und wir wissen einfach im Team, dass wir grundsätzlich einen, ich sag mal, groben Drittel unseres Entwicklungsaufwands oder Ressourcen, die wir haben, auf dieses ganze Thema lenken müssen. Und wenn es erstmal so als Regel klar ist, dann finde ich, kann man damit auch gut arbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass es für unseren Kunden einfach ja auch so wichtig ist. Und wir bekommen auch wirklich super positives Feedback innerhalb der Münchner Rück, aber auch von unseren Kunden darüber, dass wir das so proaktiv managen, die gesamten Governance-Regeln. Und wir haben einen super tollen CTO, der sich da echt super drum kümmert. Und ich bin ihm extrem dankbar, dass er dieses Thema sich so annimmt und da täglich mit mir diese Kämpfe austrägt, teilweise gegen mich, damit wir da die gemeinsame Priorisierung finden.
Ja, bei dem Beispiel auch von dem Schweizer Kollegen, da ging es ja auch darum, dass die B2C fokussiert werden. Das heißt, er war auf der einen Seite, da gab es viele Leitplanken, auf der anderen Seite hat er gesagt, naja, und dann hast du eigentlich eine Userbase, also B2C, das heißt normale Kunden, Kundinnen, die ja eh schon kein Bock auf das Thema haben, weil die ja emotional bei Versicherungen eher jetzt nicht so geil drauf sind. Aber bei euch ist es ja anders. Ja. Ihr habt ja dann andere Versicherungen, die sind ja alle geil drauf, dieses Tool zu benutzen. Ja. Und dementsprechend ist es ein bisschen ein anderer Zugang, ja. Und dann.
Absolut, ja. Und da bin ich total glücklich, im B2B-Kontext unterwegs zu sein, ganz ehrlich. Ich war mal eine Zeit lang im B2C-Bereich in der Versicherung und da ging es ja wirklich täglich drum, wir schauen uns täglich die Nutzerzahlen auf unseren Webseiten an welcher Stelle von der Antragsstrecke springen sie ab, was müssen wir da optimieren, wirklich täglich das auszusteuern. Und da geht es ja wirklich so viel dann nur um A, B-Tests und so weiter. Das ist bei uns einfach gar nicht der Fokus und ich bin dafür total dankbar, weil es aus meiner Sicht so ein ganz großes Rauschen rausnimmt. Wir können uns viel mehr wirklich auf unser Produkt an sich fokussieren und einfach wirklich auf einem High-Level sich überlegen, hey, wie können wir die Versicherung weiter digitalisieren und wirklich den Versicherern dabei helfen. Und das ist ein total schönes Gefühl, weil so wie du sagst, unsere Kunden sind eigentlich total dankbar. Also wenn wir so ein gemeinsames Projekt stemmen mit den Versicherern, die sind eigentlich immer und im besten Fall aber so, so happy darüber, weil für sie da wirklich ein riesen Step nach vorne geht.
Mhm. Ja, also das kann ich mir nur vorstellen, ja. Aber wahrscheinlich ist es, also ja, die haben wahrscheinlich alle dann auch Ideen und Vorschläge und euer Ziel ist es ja auch an sich eine generische Plattform zu bauen, die ja auch viele abholt oder viele Use Cases bedient. Aber irgendwie möchte man ja auch wahrscheinlich personalisieren. Also kannst du da ein paar Einblicke geben in das Spannungsfeld?
Ja, gerne. Also man muss vielleicht ja dazu sagen, wir haben ja tatsächlich schon mal eine erste Version der Plattform gebaut. Also damals, als wir angefangen haben, 2016, haben wir Realytics Version 1 gebaut. Das war keine No-Code, Low-Code-Plattform. Das heißt, es wurde von den Entwicklern wurden die Versicherungsprodukte umgesetzt. Und da haben wir sehr stark auf Individualisierung gesetzt. Also wir haben das damals nicht so stark hinterfragt. Wie gesagt, vielleicht ja auch aus dem Hintergrund, wir hatten keine Erfahrung mit skalierbare Plattformen, Produkte aufzubauen. Das heißt, wir haben einfach mal das gemacht, was unsere Kunden gewollt haben und gebraucht haben. Und wir haben gemerkt, damit kann man nicht skalieren. Das heißt, wir haben zum Glück sehr früh die Entscheidung getroffen, die Plattform nochmal neu zu bauen. Das war 2018. Und da war uns damals klar, wir hatten diese ganzen Learnings quasi von 2 Jahren. Und was waren die Learnings? Wenn wir skalieren wollen, dann müssen wir eine generische Plattform bauen und wir müssen es schaffen, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass man einen Prozess findet, der, ich sag mal, der 90% abdeckt der Anforderungen und die letzten 10 muss man halt hinnehmen, dass es nicht läuft. Und ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, habe ich keine Erfahrung. In der Versicherung ist es wahnsinnig schwer. Also jeder ist in der Versicherung davon überzeugt, dass sein Prozess der richtige ist, dass die Fragen, die er sozusagen stellt, um so an eine Versicherung zu kommen, dass das die richtigen sind, dass wie die Workflows gesteuert werden. Das ist so individuell und deswegen ist auch eine große Aufgabe aus meiner Sicht, gar nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern wirklich auch in der Beratung von dem Kunden, ihm dabei zu helfen, einen nicht digitalen Prozess, sondern also einen papierbasierten Prozess wirklich neu zu denken. Das heißt, wir müssen dem Kunden wirklich auch dabei helfen, Mindset zu ändern, weil wenn man eben was digitalisieren will, dann haben wir gelernt, du verbaust dir ganz, ganz viel, wenn du versuchst, das 1:1 aus der Papierwelt in die digitale Welt zu bringen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht so das Wichtigste. Wie schaffen wir es trotzdem noch, diese Individualisierbarkeit? Also wie überlegen wir uns wirklich bei jedem Feature, bringt es Mehrwert für alle Kunden oder für sehr viele Kunden? Und wägen das eben wahnsinnig ab. Und wenn Kunden mit Problemen zu uns kommen, dann versuchen wir eben nicht eins zu eins das Problem umzusetzen, sondern wir versuchen wirklich diese Root Cause sozusagen davon zu verstehen und dann eine generische Lösung dafür zu bauen. Und damit können wir aus unserer Sicht eben, was ich vorhin gesagt habe, also wir können so 90%, sage ich mal, abdecken und wir müssen dann die Kunden finden, die damit eben zufrieden sind, um nicht jede extra Schleife einzubauen.
Ja. Ja, und jetzt ist ja auch so, Menschen tun, was andere Menschen tun. Das heißt, all die Erfahrungen, die ihr die der Kunde hat mit eurem Tool oder wo der Kunde sich irgendwie verbessert hat, das wäre ja wahrscheinlich auch, würde zutreffen auf viele andere Kunden. Also wie kriegt man vielleicht da auch den, Community ist vielleicht ein zu großer Begriff für die Zielgruppe, vielleicht aber auch nicht. Aber wie kriegt man diesen Wissensaustausch hin?
Ja, also wo wir das sehr stark pushen es in unserer ganzen Münchner Rückgruppe. Also wir haben in der Münchner Rückgruppe ja eben nicht nur uns als Rückversicherung, sondern auch Erstversicherungstöchter und Einheiten. Und da versuchen wir das eben sehr stark zu pushen. Also das heißt, wir machen so Community-Events, Exchange-Runden, wo wir zum einen Funktionalitäten vorstellen. Wir stellen aber tatsächlich auch immer Kundencases vor. Also ein Kunde erklärt sich immer bereit, sozusagen seinen Business-Case vorzustellen und dann wird das diskutiert. Das hilft wahnsinnig, sich Sachen abzuschauen. Da sind auch schon ganz viele Ideen aufgekommen. Ach cool, du machst das so, das könnte ich ja auch mal probieren. Außerhalb davon ist es ein bisschen schwieriger, muss man sagen, weil wir haben ja dann trotzdem so dieses Confidentiality-Thema. Wo wir tatsächlich eine Möglichkeit haben, ist dadurch, dass wir so international unterwegs sind. Also wir haben Stand heute ja wirklich Kunden weltweit. Unsere Fokusländer sind eigentlich, oder Bereiche sind vor allem Lateinamerika, USA, Europa. Und da gibt es eben schon oft die Themen, dass ein lokaler Versicherer in Europa mal sich austauscht durch uns mit einem lokalen Versicherer in Lateinamerika, weil das sind zwar unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Anforderungen, aber in ein paar Bereichen können die immer wieder voneinander profitieren. Und das versuchen wir auch immer wieder, die Kontakte herzustellen, wenn wir können.
Ja, ja. Sehr gut. Also doch Community.
Doch,
Community. Doch eine riesen Community.
Community ist wichtig, ja.
Was würdest du sagen, waren so Features, die da auch richtig viel Momentum geschaffen haben und richtig gut ankamen? Und eigentlich würde mich auch noch mehr interessieren, was war vielleicht auch mal, was waren Features oder Einbahnstraßen, wo ihr gemerkt habt, das bringt eigentlich nichts in die Richtung weiterzugehen?
Ja, spannend. Genau, also für dieses Jahr, was hat uns total weitergebracht oder was ist unser absolutes Thema? KI beschäftigt uns wahnsinnig stark. Und ich habe euch schon gesagt, für uns ist wirklich total wichtig, am Zahn der Zeit zu sein. Also wir wollen wirklich dieses Corporate Startup leben. Wir wollen alle neuen Technologien, die es gibt, uns anschauen, versuchen zu verstehen, wie können wir sie nutzen. Für uns in unserem Kontext innerhalb der Münchner Rück ist das immer schwieriger, weil wir haben immer diese auferlegten Grenzen. Welche Tools dürfen wir überhaupt nutzen als Konzern, welche was nicht und so weiter. Das heißt, wir sind immer ein bisschen gebremst. Das versuchen wir uns aber nicht anmerken zu lassen. Das heißt, was haben wir in diesem Jahr gemacht? Wir haben zum einen unseren Studio AI Copiloten sehr stark weiterentwickelt. Was macht der? Der hilft im Endeffekt diesem Produktdesigner, also der im Realytics Studio sein Produkt, sein Versicherungsprodukt baut, der unterstützt den. Das heißt, das geht eben ganz stark in diese Richtung, wie können wir die Usability da verbessern? Also der fragt den Copiloten, hey, kannst du mir ein neues Versicherungsprodukt bauen zu XYZ oder kannst du mir vielleicht eine neue Frage hinzufügen? Kannst du mir eine Logik einbauen, wenn das angeklickt wird, dann soll das passieren oder sonst was? Das kann unser Co-Pilot. Das ist so ein bisschen wie ChatGPT eigentlich, nur dass er halt wirklich schon die Sachen für dich macht. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Wir haben vor 2 Wochen da eben auch nochmal so einen Pitch vorgestellt, wie wir jetzt eigentlich mit dem Co-Piloten, wenn du dein Produkt schon in einem PDF, also den Fragebogen im PDF hast oder einen ganzen so einen Excel-Rechner hast, wie du den eigentlich reinladen kannst und der Co-Pilot baut für dich dein ganzes Produkt bei uns in der Plattform. Und du musst das natürlich reviewen, dir nochmal verfeinern, anschauen. Das ist der erste Fall, der für uns super spannend ist. Und das zweite ist jetzt wirklich komplett neu und frisch. Da geht es um Smart Data Intake. Also ist wahrscheinlich auch überall ein Thema. Also wie können wir unstrukturierte Daten aus PDFs oder anderen Dokumenten auslesen, die in eine strukturierte Form bringen Und unser Use Case auf der Plattform ist damit eben, man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt der Versicherungsagent oder Vermittler bei dir, Daniel, zu Hause sitzt und du willst bei ihm eine private Krankenversicherung abschließen, dann füllst du dem normalerweise immer noch auf Papier irgendwie so die ganzen Stammdaten aus und unterschreibst es auch am Ende, weil das soll ja dann auch heißen, hey, das sind alles richtige Angaben und so weiter. Und der Versicherungsvermittler würde jetzt zum Beispiel eben Realytics nutzen und bisher musste er alles abtippen von deinem PDF-Dokument. Und jetzt kann er das PDF-Dokument einfach hochladen und die Daten werden einfach jetzt quasi schon mal, dieser Fragebogen wird vorausgefüllt. Und das ist so für uns eigentlich das größte Ding, was wir dieses Jahr geschaffen haben, weil wir uns davon so viel Effizienzgewinne erhoffen. Und wir wirklich überzeugt sind, dass wir auch damit nochmal viel mehr Kunden gewinnen können, die dadurch jetzt einfach nochmal so einen Rieseneffekt sehen, wie Realytics ihnen wirklich auch nochmal so in diesen Operations helfen kann, da Effizienzen zu heben. Und also ja, du siehst schon, eigentlich alles dreht sich um KI, was so neue Themen angeht.
War das dann auch bei dem ganzen KI-Thema so, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen dahin geplätschert und dann hatte man gemerkt, okay, das funktioniert wirklich und ist ja wirklich keine Fassade, sondern das ist wirklich nutzbar und macht Sinn. Hattet ihr da mal einen Moment, wo ihr euch dachtet, boah, wir müssen unser ganzes Produkt nochmal ganz anders aufbauen, nochmal ganz neu denken oder wie hat sich das da für euch entwickelt?
Ja, jein. Also am Anfang war es tatsächlich so, wo dieses ganze KI-Thema aufkam. Also ich sage jetzt mal nicht dieses Jahr ist es schon sehr advanced, es entwickelt sich ja wahnsinnig schnell. Aber so in den Anfangsschritten, gerade so Anfang vielleicht letztes Jahr, war es tatsächlich schon so, dass ich so ein paar Kollegen hatten, die mich echt überzeugen mussten, dass wir da richtig krass rein investieren müssen. Weil es war auch damals noch so, wenn man ja privat damit rumgespielt hat, boah, die Ergebnisse waren echt immer sehr schwammig. Man hat sich gedacht, oh, wie viel Mehrwert zieht man da jetzt wirklich raus? Und ich hatte wieder diese Produktperspektive oder Produktbrille auf. Wir wussten, unser Budget ist super knapp. Wir haben eigentlich noch 1000 andere Anforderungen, die wir umsetzen wollen. Da habe ich mir damals total schwer getan. Aber im tiefsten Inneren waren wir uns eigentlich alle im Team einig, dass das eine langfristige Investition ist und dass wir aber so früh starten müssen, weil wir sonst abgehängt werden. Und das reicht nicht dann zu starten, wenn die Technik oder Technologie total ausgereift ist, sondern wenn, dann müssen wir sofort von Anfang an dabei sein. Und da bin ich auch immer noch froh, dass wir das wirklich so gemacht haben, weil wir auch sehen, dass uns das wirklich im Vergleich zu unseren Wettbewerbern heute wirklich einen Vorsprung erlaubt hat. Aber zum anderen, das einzubauen in unsere Plattform, also wir haben wirklich gestruggelt. Das darf man nicht unterschätzen, weil wir strugglen immer noch damit. Also oft wird ja in Frage gestellt, so sollte man Versicherung eigentlich komplett neu denken, weil wir reden jetzt drüber, dass wir ja PDF handgeschriebene Dokumente auslesen müssen, unstrukturiert und die in strukturierte Daten überführen müssen. Leute, die nicht aus der Versicherungsbranche kommen, sagen halt einfach zu uns so, wieso macht ihr das überhaupt? Dann sollen halt die Leute am Anfang das einfach gleich digital eingeben. Also dann braucht man diesen ganzen Schmarr nicht. Und wir würden da nicht monatelang brauchen, um uns zu überlegen, wie können wir diese Daten da wirklich richtig mappen. Aber gut, aus meiner Sicht, die Versicherungsbranche läuft so. Und deswegen, wir haben wahnsinnig viel Zeit rein investiert und das ist absolut das wert. Und wir sind davon überzeugt, wir müssen die Plattform weiterentwickeln. Ja, wir müssen sie an vielen Stellen bestimmt nochmal umbauen, damit wir da noch höhere Effizienzen heben können. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Definitiv, ja. Also ich glaube, so ging es ja vielen Unternehmen, ja, mit KI und dem Einfluss. Und ich meine, gerade auch bei uns als Agentur ist ja genauso, ja, was heißt das für uns im Design, ja, müssen wir unsere Prozesse neu denken, müssen wir irgendwas, wie müssen wir uns aufstellen, dass wir, weil wir ja vielleicht schon davon ausgehen, dass wir in Zukunft nicht mehr jeden Screen State, jedes Design irgendwie durchdenken, sondern da relativ viel wahrscheinlich schon vorgearbeitet wird. Und es heißt ja gerade auch in der Gestaltung, dass die Post-Production die neue Pre-Production ist. Also das, was du eigentlich in der Post machst, jetzt aus dem Filmbusiness, ja, dass du sagst, okay, da muss nochmal irgendwie die Farben müssen wir nochmal, es muss der richtige, was ist der finale Look, ja. Und das ist aber eigentlich jetzt, was du am Anfang machen musst, dass du sagen musst, wo wollen wir denn hin, was ist der finale Look, das ganze Briefing eigentlich, um dann, damit dann KI im Prinzip loslegen kann und dir Dinge designen kann und du dann wieder das orchestrierst und schaust, okay, geht das in die richtige Richtung und nochmal neu lenkst. Wie hat sich denn das ganze Design-Thema bei euch etabliert? Also ihr wart ja sehr tech-lastig anfangs. Gibt es jetzt irgendwie das alles zum Thema Design-System? Gibt es ein Design-System? Wie seid ihr da aufgestellt? Was heißt Branding für euch? Ja, ihr wollt generisch sein. Als Versicherer, Rückversicherer will man vielleicht nicht so in den Vordergrund treten. Es ist eher B2B. Viele verschachtelte Fragen. Vielleicht fangen wir einfach nochmal mit dem Design-System-Thema an, wie ihr da aktuell aufgestellt seid.
Genau. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil ich werde bestimmt gleich wieder Ärger von euch bekommen. Wir sind immer noch ganz schlecht aufgestellt. Was wir aber gemerkt haben, wir haben immer noch kein irgendwie tolles Designsystem, wo wir alles machen. Wir sind immer noch super manuell unterwegs. Wir bauen irgendwie teilweise unsere Box irgendwie mit Screenshots und so weiter. Aber jetzt haben wir ja die KI und wir merken jetzt, wie tolle Möglichkeiten wir eigentlich haben, mit KI Mocks und so weiter zu erstellen. Wir hatten vorletzte Woche ein Team-Offsite, wo wir ein AI-Hackathon gemacht haben und ein kleines Team hat sich genau damit beschäftigt. Also wie können wir mithilfe von verschiedenen Tools eben genau unseren, ich sag mal, gesamten Requirements-Prozess automatisieren und eben halt immer schon auf Basis von unserem ganzen Plattformwissen und wie unsere Plattform aussieht, die richtigen Mocks für ein neues Feature erstellen. Und da sehe ich gerade absolut, dass das für uns die Zukunft wirklich ist, weil es ist weiterhin so, ich bin überzeugt, dass wir in bestimmten Bereichen haben wir auch ja, da habt ihr euch uns ja auch schon geholfen, wie wir wirklich Kundenzentriertheit oder Nutzerzentriertheit besser ansprechen können. Aber ich sag mal, für diese normalen Standardfunktionalitäten brauchen wir eben, ich sag mal, einen sehr leanen Prozess, weil wir halt immer noch dieses sehr reduzierte Team haben. Wir schaffen es irgendwie immer noch nicht wirklich mal zu priorisieren, um wirklich UX-Designer einzustellen. Das können wir uns irgendwie immer noch nicht erlauben und wir sind auch überzeugt, dass das im B2B-Kontext eben da einfach leider dann nur so Prio 2 ist. Aber wir wünschen uns, dass wir dadurch jetzt nochmal echt einen riesen Schritt machen können. Aber natürlich müssen wir auch erstmal lernen, wie geht man denn mit diesen KI-Tools um? Wie füttert man sie am besten? Welche Basis nutzt man, damit sie ja wirklich auch sinnvolle Outputs liefern? Und da müssen wir noch ein bisschen adjustieren und rumprobieren. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Jetzt würde ich gerne mit dir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, Tanja. Es gibt ja einige Trends im InsurTech, in digitalen Produkten. Deswegen einmal die Frage, welche Trends siehst du denn da als besonders relevant an? Also KI haben wir schon drüber gesprochen, Analytics, Plattformisierung, B2B2C-Modelle, Microinsurance, automatisiertes Underwriting. Also einmal die Frage, eure kurzfristigen Prioritäten, du hast schon ein bisschen was gesagt, was ihr so in der Pipeline habt, was steht bei euch strategisch aktuell im Vordergrund? Und welche Ergebnisse sollen da auch kurzfristig sichtbar sein? Und was ist denn so die langfristige Vision? Ja, also Realytics in 5 Jahren, wie sieht das aus? Und wie spielt es zusammen mit den Trends, die du hier in diesem Markt siehst?
Ja, genau. Also aktuell ist es wirklich, KI ist das wichtigste Technologietrend für uns. Unabhängig davon, was natürlich auch wichtig für uns ist, sind genau diese ganzen Ökosysteme, die sich da oder Sharing Economy, die sich da etablieren. Also das heißt, wir sehen uns ganz klar in so einem Versicherungsökosystem und was ist da aus unserer Sicht relevant, eben möglichst Schnittstellen offen zu sein. Also wir glauben nicht, dass wir die ganze gesamte Versicherungswertschöpfungskette abbilden können, aber wir wollen in der Lage sein, uns überall integrieren zu können. Und was aus meiner Sicht die Versicherungswelt gerade schon so ein bisschen lernt vom Thema Technologie oder Architektur, ist, dass man vielleicht eben nicht diesen Monolithen, diese einzelne Lösung hat, die end-to-end die ganze Versicherungswertschöpfungskette abdeckt, sondern langsam kommt so das Erwachen, ja, wenn wir in jedem Bereich wirklich State-of-the-Art-Lösungen haben wollen, dann müssen wir vielleicht eben doch verschiedene Lösungen miteinander kombinieren. Und das ist das, wofür ich wirklich brenne, wovon ich überzeugt bin, dann, dass das der richtige Weg ist und dass wir uns als ein Teil davon sehen. Und deswegen beschäftigt uns das natürlich für die Zukunft. Also wie können wir es noch mehr schaffen, mit unserer Plattform wirklich diese super easy Schnittstellen verfügbar zu machen? Und genau, weil du auch nochmal gefragt hast, was beschäftigt uns ansonsten? Also wir wollen auch ganz stark wachsen. Wir sind aktuell, die Versicherungsbranche ist so groß. Und für uns ist das Spannendste eigentlich gerade nochmal so ein bisschen neue Märkte zu erkunden und reinzugehen. Wir schauen uns ganz stark gerade die USA an. Das ist einfach der größte Versicherungsmarkt weltweit. Das heißt, das ist ein ganz großes Potenzial für uns. Und die haben schon nochmal Die haben ganz bestimmte Marktanforderungen, die wir teilweise vielleicht noch nicht so ganz erfüllen wollen, können heute. Und das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und langfristig wollen wir, ist unser Ziel wirklich innerhalb der Münchner Rück, vor allem wirklich aber auch außerhalb für den gesamten Versicherungsmarkt, die State-of-the-Art Underwriting-Plattform zu sein, die wirklich für den Kunden eine super seamless, kundenzentrierte Underwriting-Lösung anbietet.
Und wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, ich meine, Technologien verändern sich schneller, als wir gucken können, ja. Also AI ist das Thema und das ist ja noch wenige Monate, 24, 36 Monate alt, das Ganze, und hat innerhalb kürzester Zeit alles verändert. Das, was aber, glaube ich, konstant bleibt, ist das Thema Kultur und Führung, um erfolgreich zu sein. Deswegen da nochmal die Frage an dich. Ich glaube sehr stark daran, dass es bestimmte Führungsphilosophien und Kulturen braucht, um agil zu bleiben, um resilient zu bleiben, um sich permanent an verändernde Bedingungen in unserer Umwelt anpassen zu können. Deswegen nochmal die Frage mit Fokus auf Kultur und Führung. Wie etabliert ihr eine produktzentrierte, agile Kultur? Ja, auch in einem großen Versicherer, da hattest du anfangs schon ein bisschen was darüber gesagt. Aber was gibt es vielleicht auch für Leadership-Prinzipien für dich? Ja, es muss ja Innovation gefördert werden, Zusammenarbeit, interdisziplinäre Zusammenarbeit, weg vom Silo-Denken, Fehlerkultur, ja, also Fehler machen dürfen, move fast and break things, wenn es denn sein muss. viel experimentieren, das ist ja komplett gegenläufig zu dem, was in vielen Konzernen aktuell noch immer gelernt ist, ja, in vielen Bereichen. Deswegen würde mich da deine Perspektive nochmal darauf interessieren, wie ihr das und wie du das aufstellst, um ja future-proof sozusagen zu sein mit Realytics und auch du selbst als Tanja.
Ja, also was grundsätzlich ja total wichtig ist, und das ist aus meiner Sicht die Basis für alles, dass wir ein interdisziplinäres Team haben. Das bedeutet, was will ich damit sagen, dass Business und IT wirklich komplett zusammen in einem Team arbeiten. Für ein agiles Startup denkt man sich jetzt, ja, alles, warum muss die Tanja das überhaupt erwähnen? Aber wir sind eben nicht nur ein agiles Startup, wir sind im Konzern. Und im Konzern, jeder, der jetzt diesen Podcast hört und im Konzern arbeitet, weiß das vermutlich sehr gut, dass Business und IT grundsätzlich voneinander getrennt ist. Und das ist eigentlich das Thema, was ich wirklich auch versuche, tagtäglich in die Organisation reinzubringen, in unsere gesamte Gruppe reinzubringen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nur so wirklich erfolgreich sein können, indem wir so interdisziplinär zusammenarbeiten. Und natürlich geht es jetzt nicht nur um Tech und Product, sondern eben auch Data-Teams, eben Sales-Teams, Customer Success, also dann die das Business wirklich kennen. Das ist für uns wirklich die wichtigste Basis und wir wollen uns wirklich immer als ein Team verstehen. Das ist jetzt auch so aus Führungssicht, ist das wirklich für uns das Ein und Alles. Wir sind überzeugt, dass wir nur mit einem wirklich phänomenalen Team als Basis das schaffen können, was wir heute schaffen und das auch eben in die Zukunft bringen können. Mir ist persönlich immer total wichtig, schnell weiterhin Dinge auszuprobieren, schnell an den Markt zu bringen, rumzutesten und wieder weiterzuentwickeln. Und sagen wir es so, ich glaube, meine Verantwortung ist es auch einfach tagtäglich vorzuleben, dass es okay ist, in diesen MVP-Lösungen zu denken. Also es hört mein Team wahrscheinlich den ganzen Tag von mir. Ich will keine 100%-Lösung, ich will irgendwie nur die 80%-Lösung, weil ich davon überzeugt bin, dass wir dann erst das quasi optimieren können, wenn wir wirklich Kundenfeedback haben und so weiter. Und das ist für mich mit der wichtigste Part, weil auch dadurch fördern wir, ich sag mal, so eine Innovationskraft im Team. Also wir challengen uns immer total. Das ist total wichtig. Jeder kann seine Meinung einbringen und zusammen versuchen wir uns wirklich dann auf so eine Minimum-Lösung zu bringen. Das haben wir jetzt eben auch mit diesen KI-Lösungen auch gemacht, wo wir auch überzeugt sind, hey, das ist keine 100%-Lösung, die wir da rausbringen. Wir wissen, dass die weiter entwickelt werden muss.
Ja. Also gutes Management, auch das ganze die ganze Umgebung, Prinzipien, innovationsfördernde Maßnahmen, das trifft ja alles zu, das boostet ja auch, sage ich mal jetzt, die Motivation in Team Spirit, aber es ist natürlich schon auch so, wenn ich in einem Startup bin und an einem Produkt arbeite, dann boostet mich natürlich auch, kommt das Produkt gut an, was hat das eigentlich für einen Impact? Deswegen würde mich eigentlich noch interessieren, was sind so eure KPIs oder Metriken, woran ihr wirklich messt, okay, das geht in die richtige Richtung, das hilft uns wirklich. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Verweildauer sein von euren Usern oder Downloads, sondern das werden wahrscheinlich andere Sachen sein. Oder ist es einfach nur dieses lose Feedback, dass man weiß, okay, man hat da, man kriegt einfach gutes Feedback, dass das schon irgendwie passt?
Also was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir jedes Jahr so eine NPS-Umfrage machen, dass wir unseren NPS eben berechnen können und sehen können, wie gut kommt die Plattform wirklich an. Also NPS, ich glaube, in der Welt ja ganz klar, also man fragt, wie viele Promoter gibt es, die Realytics weiterempfehlen würden, wie viele Distractor gibt es, die Realytics nicht unbedingt weiterempfehlen würden. Und damit berechnet man sozusagen ja die Nutzerzufriedenheit der Plattform. Und das ist ein wichtiger KPI für uns. Das andere, was du schon gesagt hast, also natürlich dadurch, dass wir eine B2B-Plattform sind, wir haben jetzt immer noch, sag ich mal, überschaubare Kunden, mit denen wir wirklich wöchentlich im Austausch sind, unser Team. Das heißt, wir kriegen da immer noch sehr viel Feedback. Was wir aber schon versuchen, ist, über die Plattform halt bestimmte Themen zu messen. Also zum Beispiel, wie lange braucht ein Kunde vom Vertragsunterzeichnung bis Go Live? Weil das zeigt uns natürlich schon zum einen, wo gibt es vielleicht noch Haken? Also wo hakt es vielleicht ja noch in der Implementierung wirklich? Wo sind vielleicht noch größere Herausforderungen? Aber insgesamt wollen wir uns da im nächsten Jahr eigentlich noch viel datenzentrierter werden. Also wir wollen noch viel besser tracken, wie stark, welche Funktionalitäten, beziehungsweise gerade wenn wir neue Funktionalitäten ausrollen, wie stark werden sie wirklich genutzt? Weil davor, wie gesagt, wir implementieren nur Features, die schon von vielen Kunden angefragt werden. Aber trotzdem wollen wir natürlich in Zukunft noch besser werden, zu validieren, ist das jetzt wirklich so gut angekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da brauchen wir noch eine bessere Datengrundlage, um das wirklich validieren zu können. Natürlich auch gerade, wenn wir wachsen. Aktuell geht es in diesem One-on-One-Austausch. Wenn wir jetzt nochmal 10-mal Kunden mehr haben, dann geht es vielleicht nicht mehr so leicht.
Tanja, wir kommen schon zum Ende. Und zum Ende kommt immer nochmal eine Quickfire. Runde. Deswegen drei Fragen an dich, die darfst du ganz schnell beantworten. Einmal, was ist dein Lieblingsfeature bei Realytics? Darf auch ein zukünftiges sein, wenn du darüber schon sprechen darfst.
Das ist wie gesagt unsere KI-Funktionalitäten, dieser AI-Copilot. Das ist für mich das Top-Feature in Realytics.
Sehr gut. Was ist dein wichtigstes Learning aus Transformation, Produktentwicklung entlang deiner Karriere?
Ja. Ich glaube wirklich dieses Verständnis zwischen Business und IT, also dass man Business und IT zusammenbringt. Ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Auch alle, die hier zuhören, es ist so, so wichtig. Business muss ein Verständnis für IT haben und IT muss ein Verständnis für das Business haben, für diese Probleme, die sie eigentlich versuchen zu lösen. Wir haben das in den vergangenen Jahren so oft gesehen, dass es dadurch schiefgelaufen ist, weil man dieses Verständnis nicht hatte, weil IT von Business erwartet, dass sie ihre Anforderungen super genau runterschreiben können. Und Business kann das nicht, weil Business hat dieses Verständnis gar nicht. Und IT ist dann super enttäuscht, weil sie sagen, hey, wir haben doch das entwickelt, was ihr wolltet. Und dieser Clash, da würde ich gerne die Aufmerksamkeit oder die Transparenz dafür schaffen, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt und man wirklich gemeinsam versucht, diese Probleme anzugehen, weil ich dann der Überzeugung bin, dass man wirklich in diesen Versicherungskonzernen sehr, sehr Großes bewirken kann.
Letzte Frage. In einem Wort, die digitale Zukunft ist für Tanja?
Digitale Zukunft ist ohne Systembrüche Versicherungsprodukte einfach verständlich abschließen zu können.
Das unterschreiben wir, da sind wir dabei.
Gut.
Danke, Tanja, dass du dabei warst. Hat uns viel Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ihr Lieben, das war's mit der heutigen Folge der Digital Product Talks. Diesmal mit Tanja Amling von Realytics bzw. Munich Re, die daran arbeitet, das Shopify der Versicherungsbranche zu bauen. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann zeig uns ein bisschen Liebe. Folge dem Podcast, lass eine Bewertung da, eine gute, und teile die Folge mit jemandem, der genauso digital tickt wie du. Dein Support hilft uns, noch mehr spannende Gäste und frische Insights rund um digitale Produkte, UX und Business Transformation zu bringen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Talk Digital Products.